Ich lese uns die ersten Verse des 9. Kapitels aus dem Buch des Propheten Jesajas aus der Übersetzung Hoffnung für alle vor. Jesaja hat mehr als 700 Jahre vor der Geburt von Jesus Folgendes vorhergesagt. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter gerettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Die Soldatenstiefeln, die beim Marschieren so laut dröhnen, und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird das eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Das hat Jesaja 700 Jahre vor Christi Geburt vorausgesehen. Und das hat sich in der Geburt von Jesus erfüllt. Leute, sorry. Das hat sich in der Geburt von Jesus erfüllt, zumindest verstehen wir das so. Ich habe in diesem Jahr ja das Bible Project entdeckt, das die Bibel in verständlichen Worten und mit interessanten Dialogen zu Comiczeichnungen erklärt. Und das gibt es auch auf Deutsch, nicht ganz so gut wie auf Englisch, aber gibt es das Bibelprojekt. Und von den Menschen lassen wir uns jetzt die Weihnachtsgeschichte nach Kapitel 1 und 2 des Lukas-Evangeliums erzählen. Denn da zeigt sich, dass Jesajas und andere Prophetien eintreffen. Fürst oder Friedefürst wird er genannt werden. Und er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. So sagt es Jesaja voraus. Und 700 Jahre danach oder gut 2000 Jahre vor unserer Zeit wurde Jesus geboren, der den Jesaja angekündigt hat, der Friedefürst. Im hebräischen oder biblischen Denken bedeutet das Wort für Frieden, Shalom, weit mehr als nur die Abwesenheit von Krieg. Es ist ein Zustand umfassenden Wohlergehens, der Ganzheit, Gesundheit, Gerechtigkeit, Sicherheit und gelungenen Beziehungen zu Gott, den Mitmenschen und der Schöpfung. Das Alte oder Erste Testament beschreibt also Shalom als vollkommene Harmonie und Heil. Der erwartete Messias, der König, soll diesen Zustand herstellen. Als Jesus auf die Welt kommt, da ist er zwar schon König, aber eben erst einmal ein Baby. Und vom Friedefürst ist noch keine Rede. Sein Name, Jesus oder hebräisch Jeschua, bedeutet Gott rettet. Und das ist tatsächlich unsere Hoffnung und unser Glaube. Als Gott vor gut 2000 Jahren auf die Welt kam, fing eine beispiellose Weltrettungsaktion an, die bis zum heutigen Tag andauert und bis zum Ende der Welt weitergehen wird. Gott kommt zu uns auf die Erde, um uns zu retten. Hauptsächlich vor uns selbst, aber auch von der Macht des Bösen, die sich auf dieser Erde ausgebreitet hat. Damals in Israel hofften und glaubten die Menschen, dass Gott einen Retter schicken würde, der sie von der Fremdherrschaft der Römer befreien würde. Dieser Retter, der erwartete Messias, das heißt König, der sollte dem ganzen bösen römischen Reich ein Ende machen und Israel als Nation frei und groß, reich und gesegnet. Und dann, hoffte man, würde es endlich dauerhaft Frieden haben. Aber wäre das so gewesen? Viele haben ja genau deshalb nicht geglaubt, dass Jesus dieser von Jesaja angekündigte Retter war, weil er die Römer eben nicht vertrieben hat und nicht einmal wirklich etwas gegen sie gesagt hat. Also konnte er nicht der Messias sein, der angeblich laut Jesaja seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen würde. Wenn dieser Jesus... Wenn dieser Jesus, der da auftritt, nicht die Römer vertreibt und Israel nicht von der Fremdherrschaft befreit, dann kann er nicht der angekündigte Retter sein, dessen Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründet, jetzt und für alle Zeit. Aber was, wenn Jesus in Anführungsstrichen einfach nur das römische Reich beseitigt hätte, wenn er eine Revolution gegen die Unterdrücker angeführt hätte? Hätte das den dauerhaften Frieden gebracht? Wahrscheinlich nicht. Es wäre eine Atempause gewesen, mehr nicht. Aber Gott hat mehr versprochen. Echten, dauerhaften Frieden, aber den gibt es nur, wenn tatsächlich im Inneren Frieden ist, also in den Herzen der Menschen. Solange wir noch Aggressionen, Rachegedanken, Schuldzuweisungen, Neid, Bosheit, Gier und anderes in uns tragen, solange kann es keinen dauerhaften Frieden geben. Immer wird irgendwer aus Gier, Rache, verletztem Stolz oder was auch immer wieder einen Krieg anzetteln, Unfrieden bringen. Für echten Frieden muss sich ganz grundsätzlich etwas ändern. Ich habe das damals gelernt, als ich mit dem alkoholkranken Mann zusammen war. Ich war einerseits wirklich nicht mehr so richtig bei klarem Verstand, gefühlt eigentlich kurz davor, verrückt zu werden und wollte mich eigentlich auch trennen. Aber ich wusste auch, dass eine Trennung nicht die Lösung sein würde, wenn ich keine innerliche Trennung von meinen verkorksten Einstellungen vollziehen würde. Es gab ja Ursachen dafür, dass ich mir immer wieder Männer ausgesucht habe, die eigentlich nicht zur Verfügung standen und immer etwas anderes mehr liebten als mich, sei es die eigene Mutter oder eben den Alkohol oder ein intensives Hobby. Ich wusste, ich kann mich jetzt von diesem einen, für mich besonders toxischen Mann trennen, aber dann suche ich mir nur den nächsten, der mein Muster bedient und der mir bestätigt, was ich im tiefsten Herzen glaubte, dass ich nämlich gar nicht liebenswert bin und mir die Anerkennung und Liebe durch irgendwelche Leistungen verdienen muss. Solange wir zum Beispiel so denken, wird es keinen echten, dauerhaften Frieden in unserem Leben geben. Wenn wir nicht an die Wurzel des Übels herankommen, dann wird das Übel immer wieder hochkommen. Wie Unkraut, das man nur abgeschnitten hat, aber das immer aus der Wurzel wieder aus der Erde treibt. Gott weiß das und er wusste das auch schon immer. Das Volk, das er auserwählt hatte, um den Retter für die ganze Welt hervorzubringen, das war ja auch immer wieder abtrünnig. Sie haben die Wunder erlebt, die Gott in unserem Leben tun kann. Sie wussten, dass Gott ihnen wohlgesonnen war und sie beschenken wollte. Sie hatten Segen über Segen erfahren von diesem Gott. Und dennoch. Sie wussten, dass er ein eifersüchtiger Gott ist, der ihnen geboten hatte, sie sollten keine anderen Götter außer ihm haben. Und was machen sie? Sie rennen immer wieder zu anderen Göttern, suchen Hilfe bei den kulturellen und religiösen Praktiken von anderen Völkern. Warum? Es ist wahrscheinlich ein Stück in der Natur des Menschen. Weil wir selbstständig werden müssen, um erwachsen zu sein, weil wir uns von unseren Eltern ein Stück weit abnabeln müssen, weil wir lernen, Verantwortung zu übernehmen, lernen wir irgendwie auch gleich mit, uns nur auf uns selbst zu verlassen und gegen Autoritäten jeder Art zu rebellieren. Es ist gut, dass wir erwachsen und selbstständig werden. Und es ist gut, Autoritäten zu hinterfragen. Genau dafür hat Gott uns einen freien Willen gegeben. Die Lebenskunst besteht darin, sich bei aller Selbstständigkeit und Verantwortung trotzdem ganz und gar auf Gott zu verlassen. Jakobus, der Bruder von Jesus, schreibt im 4. Kapitel seines Briefes Folgendes: Wieso gibt es denn bei euch so viel Kämpfe und Streitigkeiten? Kommt nicht alles daher, dass in euch die Leidenschaften und Triebe um die Vorherrschaft kämpfen? Ihr wollt alles haben und werdet nichts bekommen. Ihr seid voller Neid und tödlichem Hass, doch gewinnen werdet ihr dadurch nichts. Eure Streitigkeiten und Kämpfe nützen euch gar nichts. Solange ihr nicht Gott bittet, werdet ihr nichts empfangen. Und wenn ihr ihn bittet, wird er euch auch nichts geben, denn ihr verfolgt üble Absichten. Es geht euch nur darum, eure selbstsüchtigen Wünsche zu erfüllen, ihr Treulosen. Ja, warum gibt es denn bei uns noch immer so viele Kämpfe und Streitigkeiten? Jesus, der Friedefürst, kam vor über 2000 Jahren auf die Welt und hat uns gezeigt, wie wir in den Frieden kommen können. Aber dafür müssen wir etwas tun und etwas anderes lassen. Wenn wir uns weiterhin von unseren Trieben und Leidenschaften leiten lassen, dann wird es keinen dauerhaften Frieden geben. Gott will aber, dass wir in diesen echten tiefen Frieden kommen. Wie kann das gehen? Die Weihnachtsbotschaft ist: Gott kommt in unsere Welt. In unsere Welt, in der es so viel Gutes gibt. Gott kommt in seine Welt, die er geschaffen hat und in der alles sogar sehr gut ist. Er kommt in eine Welt, in der Menschen in Freiheit leben, gleichberechtigt, friedlich, geordnet, in der Menschen Sinn finden und einen Beitrag leisten können. Eine Welt, in der es Schönheit gibt und Gesundheit, menschliche Nähe und Solidarität. Eine Welt, in der man feiert und spielt, tanzt und lacht. All das hat Gott uns gegeben. So hat er sich unsere Welt vorgestellt und so hat er sie für uns eingerichtet. Wir Menschen haben diese Welt zerstört und Gott kommt auch in diese zerstörte Welt. Er ist sich nicht zu schade, in unsere Welt zu kommen als kleines Baby in einem Stall. Gott kommt in eine Welt voller Ungerechtigkeit, Armut, Dreck, sexueller Ausbeutung, Gier, Versklavung, Krankheit, Trauer und Tod. Er lebt mitten unter uns als Mensch und trägt die Last des ganzen Leides, das wir in diesem Leben erfahren, mit uns und zum Teil für uns. Die Weihnachtsbotschaft lautet: Er kommt. Er kommt und bringt Frieden in diese kranke, so völlig aus den Fugen geratene Welt, um sie zu retten. Die Osterbotschaft lautet: Jesus, der Sohn Gottes, dessen Geburtstag wir heute feiern, stirbt einen qualvollen Foltertod, damit alles Böse, alles Leid und alle Schuld mit in den Tod gehen können. Das ist die eigentliche Rettung. Ohne den Tod am Kreuz ist die Geburt nichts. Aber wir feiern die Geburt von Jesus heute, weil wir wissen, dass er seinen Auftrag erfüllt hat. Er hat uns gerettet an Ostern. An dieser Stelle ist also das Lied, das wir von Boni M. gerade gehört haben, nicht ganz richtig von der Theologie her, denke ich mal, weil wir nicht durch die Geburt von Jesus schon ewiges Leben haben, sondern erst durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Und die Pfingstbotschaft? Die lautet: Ich schicke euch meinen Geist, damit es anders wird auf der Welt, damit der Frieden dauerhaft ist. Jakobus schreibt: Leidenschaftlich wünscht sich Gott, dass der Lebensgeist, den er in uns wohnen lässt, ganz ihm gehört. Dieser Lebensgeist, der kommt an Weihnachten in dem kleinen Baby in die Welt. Er ist der Geist des Friedens. An Weihnachten, da kommt die Hoffnung. Denn das Baby, das ist ja noch nicht wirkmächtig. aber da ist das Potenzial. Wie ein Same, aus dem eine Pflanze wachsen kann. An Weihnachten kommt die Hoffnung auf Shalom, auf diesen umfassenden Frieden in der Welt. Noch ist Gott ein Baby, aber was für ein Mann wird aus diesem Baby werden? Er bringt einen ganz anderen Frieden als nur einen politischen. Er bringt Frieden mit Gott, einen inneren Frieden, der über menschliches Verstehen hinausgeht und als Frucht des Heiligen Geistes erfahren wird. Diesen Frieden können wir erfahren, wenn wir uns ihm anschließen, wenn wir den Weg gehen, den er, Jesus, gegangen ist. Es ist der Weg, der nicht den erstbesten Regungen des Herzens nachgibt, sondern der Weg der Besonnenheit, der Vergebung, der Gnade und der Barmherzigkeit. Kein leichter Weg, aber ein lohnender. Im dritten Kapitel seines Briefes schreibt Jakobus Folgendes: Hält sich jemand von euch für klug und weise, dann soll das an seinem ganzen Leben abzulesen sein, an seiner Freundlichkeit und Güte. Sie sind Kennzeichen der wahren Weisheit. Seid ihr aber gehässig, voller Neid und Streitsucht, dann braucht ihr euch auf eure angebliche Weisheit nichts einzubilden. In Wirklichkeit verdreht ihr so die Wahrheit. Eine solche Weisheit kann niemals von Gott kommen. Sie ist irdisch, ungeistlich, ja teuflisch. Wo Neid und Streitsucht herrschen, da gerät alles in Unordnung. Da wird jeder Gemeinheit Tür und Tor geöffnet. Die Weisheit aber, die von Gott kommt, ist vor allem aufrichtig. Außerdem sucht sie den Frieden. Sie ist freundlich, bereit nachzugeben und lässt sich etwas sagen. Sie hat Mitleid mit anderen und bewirkt Gutes. Sie ist unparteiisch, ohne Vorurteile und ohne alle Heuchelei. Nur wer selbst Frieden stiftet, wird die Gerechtigkeit ernten, die dort aufgeht, wo Frieden herrscht. Und Johannes schreibt im 13. Kapitel seiner guten Nachricht, dass Jesus Folgendes gesagt hat: Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Denn die Liebe, diese bedingungslose Liebe, die wir von Gott durch Jesus erfahren, die befähigt uns, Friedensstifter zu werden. Wenn wir tief im Herzen diese Liebe erfahren, dann können wir vergeben, so wie uns vergeben wurde. Dann können wir gnädig sein, so wie wir Gnade empfangen haben. Dann hören wir auf, andere zu richten, weil wir nicht mehr gerichtet werden. Und dann können wir andere sehen, weil wir gesehen werden. Der innere Frieden, der durch Gottes Liebe bei uns einkehrt, wird dann auch zum äußeren Frieden und zeigt sich in liebevoller Hingabe an unsere Mitmenschen. Wo brauchst du Frieden jetzt, heute, an Weihnachten und überhaupt in deinem Leben? Lebst du in einer Beziehung, die eigentlich nicht gut tut? Rastest du immer wieder aus und lässt das an deinen Mitmenschen, deinem Partner oder deinen Kindern aus? Wirst du gemobbt von Kollegen? Kriegst du in den sozialen Medien Hasskommentare? Widerfährt dir Ungerechtigkeit? Leidest du an einer schweren Krankheit? Jesus macht nicht einfach alles wieder gut, noch nicht. Aber er geht mit dir, tröstet dich und gibt dir Kraft und Orientierung, dein Leben gut zu leben in dieser aus den Fugen geratenen Welt. Wenn wir Jesus an diesem Weihnachten in unsere Herzen einziehen lassen, zum ersten Mal oder zum wiederholten Male, dann fangen wir an zu verstehen, dass wir unendlich geliebt sind. Und dann kann Gottes Geist in uns eine echte Veränderung bewirken, damit echter, lang anhaltender Friede möglich ist. Denn er, Jesus, ist der Friedefürst und unser Bruder. Lasst uns beten. Jesus, wir sagen dir Danke, dass du es auf dich genommen hast, in unsere schmutzige Welt zu kommen, um wieder Licht ins Dunkel zu bringen. Hoffnung, Liebe und dauerhaften Frieden. Frieden mit Gott, unserem Vater im Himmel, und Frieden auf Erden untereinander. Wir wollen in diesem neuen Kirchenjahr bewusst den Weg des Friedens wählen. Zeige du uns, wo, wann und wie wir ihn leben können. Amen. Und damit ihr euch über das Jahr immer wieder daran erinnert, dass es um Frieden geht, dass der, dessen Geburt wir heute feiern, der Friedefürst ist, gibt es jetzt einen Button mit einer Friedenstaube drauf.